Die Geschichte vom Propheten Jona gehört wahrscheinlich zu den bekanntesten des Alten Testaments. Ich vermute, viele, die heute Morgen gekommen sind, kennen die schon aus ihrer Kinderzeit. Da sind ja zwei Szenen im Leben des Jona, die sich ganz besonders intensiv einprägen. Und das eine ist die, von der wir gerade gelesen haben, wo der Jona aus dem Schiff herausgeworfen wird und ein großer Fisch ihn verschluckt. Und er bleibt da 3 Tage im Bauch des Fisches, ehe er wieder an Land gesetzt wird. Die andere Szene, die wahrscheinlich ebenso häufig dargestellt worden ist in der Vergangenheit, das ist dann der Prophet Jona, der dann oberhalb von Ninive sitzt und eine große Pflanze über ihn wächst und die verdorrt. Und der Prophet Jona wartet vergebens darauf, dass diese Stadt endlich untergeht. Also je nachdem, manche von uns denken schon, dann lieber Jona, da solltest du etwas mehr Mitgefühl mit den Menschen haben. Aber heute Morgen geht es stärker um den Anfang der Geschichte Jonas. Jona übrigens, der Name, der ist ja ein hebräischer Name und der hat auch eine Bedeutung auf Deutsch. Jona heißt nämlich Taube, also die Taube. Da gibt es dann Generationen von Theologen, die sich Gedanken gemacht haben darüber, wieso hieß der Mann Taube? Weil so im Deutschen nennen wir heute Leute selten so. Und die einen haben dann vorgeschlagen, ja, das liegt daran, die Taube, die ist so ein flatterhaftes Wesen. Und auch der Jona, der tut dann nicht, was er will. Und dann mal so und mal so. Und statt strikt geradeaus zu gehen, ist aber auch etwas Interpretation. Lesen wir nicht in der Bibel, dass das der Grund ist, warum die Mutter ihn so genannt hat. Manche sagen dann, ja, das ist die Friedenstaube. Wobei, Frieden hat er ja auch nicht gepredigt, er hatte eher Weltuntergang gepredigt, zumindest für Ninive. Und die Idee der Friedenstaube ist dann auch erst eine ganz neumodische. Ja, im Alten Testament kommt die Taube vor als die, die von der Arche Noah ausfliegt und mit dem Ölzweig zurückkommt. Das war allerdings nicht so sehr ein Friedenszeichen, sondern vielmehr, jetzt ist das Land wieder trocken, jetzt könnt ihr aus der Arche herauskommen. Diese Idee, das als Friedenszeichen zu nehmen, kam erst viele hundert Jahre später. In erster Linie dachten die meisten Juden zur Zeit von Jona bei Taube wahrscheinlich eher an Opfertier. Denn für die Armen war die Taube ein Opfertier. Manche erinnern sich vielleicht auch daran, nachdem Jesus geboren worden ist, gingen Maria und Josef zum Tempel nach Jerusalem und opferten dort 2 Turteltauben. Also auch Tauben gehörten als Opfertiere dazu für die Armen. Also deshalb mit dem Namen Jona, ja, das ist interessant zu wissen, aber so wesentlich viel sagt uns das jetzt auch nicht über sein Wesen oder seine Person. Interessanterweise kennen wir den Namen seines Vaters und auch seinen Wohnort. Also in der Bibel lesen wir dann Jona ben Amittai und Ben heißt einfach Sohn von. Also der Vater vom Jona hieß Amittai. Was uns allerdings auch nicht wesentlich weiterhilft, weil wir über diesen Amittai eben auch wenig wissen. Wenn wir dann weiter in der Bibel lesen, dann lesen wir, der kommt aus Gathhefer. Und falls du noch nicht in Gathhefer gewesen bist, es ist auch nicht unbedingt der Nabel der Welt. Es war damals ein kleines Dorf in Galiläa in der Nähe des heutigen Nazareth. Aber Nazareth gab es damals noch gar nicht. Dieser Ort ist erst wesentlich später entstanden, aber Gathhefer gab es damals schon. Wer heute nach Israel reist, kann sogar in Galiläa ein Har Jona, also ein Berg Jonas sehen. Das ist ja eine ganz spannende Sache. Der ist dann, hieß damals noch nicht so, sondern ist in Gedenken an Jona nach ihm benannt worden. Genauso kannst du heute nach Jafet gehen oder auch nach Mosul. Also das ist die heutige Stadt im Irak, die dieselbe Stadt ist, wo Ninive damals gewesen war. Und an beiden Orten wird heute ein Grab Jonas gezeigt. Allerdings, ich habe so meine Zweifel, ob das eine echt ist und ob das andere echt ist, ist wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Das eine ist dann islamisch, das andere ist so christlich-islamisch in Mosul. Das wurde dann durch die IS vor wenigen Jahren zerstört. Die haben gedacht, nein, alles ist falsch, Bilderdienst ist falsch. Dann haben die dann Gedenkstätte zerstört. Und ich glaube, wenn wir dort sind, ist uns das Leben Jonas auch nicht viel näher. Aber nur um das einzuordnen, also dieses Ninive eben in der Nähe von Mosul, heute eben im Irak. Und da war eine der großen Städte, wir müssten sogar sagen, eine der Hauptstädte des assyrischen Großreiches, was im 8. Jahrhundert vor Christus dies Weltreich überhaupt gewesen war. Also viele kennen vielleicht den Namen Assyrer, können das nicht genau zuordnen. Da gibt es ja in der Bibel so eine ganze Abfolge von Großreichen. Und heute sind wir an Großreiche gewöhnt. Das mächtigste militärische, wirtschaftliche Reich unserer Gegenwart ist die USA. Die Chinesen wollen das gerne ablösen, sie wollen gerne an die erste Stelle. Wenn wir dann im Laufe von Jahrhunderten zurückschauen, dann merken wir, wie schnell sich sowas verändern kann. Vor 150 Jahren hat keiner von China gesprochen, noch keiner von den USA gesprochen, die waren beide unwichtig. Vor 150 Jahren war das Weltreich weltweit und wahrscheinlich das größte Weltreich, was je existierte, das war das britische Weltreich. Also wer da mal auf eine historische Karte schaut, ist ja unvorstellbar. Zu Großbritannien gehörten unter der Queen Victoria gehörte ganz Indien, Südafrika, Kanada, Neuseeland, Pakistan und so weiter und so weiter. Das war ein riesiges Reich, das größte Reich, was wahrscheinlich je in der Menschheitsgeschichte existierte. Aber heute, wer nach England fährt, denkt nicht mehr, hier ist der Mittelpunkt der Welt. Heute spielt England keine so große Rolle mehr. Und wenn wir uns das vor Augen führen, wir müssen manchmal als Christen auch historisch denken lernen, dann fällt uns auf, die einen Reiche kommen und die anderen Reiche gehen und der, der bleibt, ja, das ist Gott. Weil er setzt Könige ein und Könige ab. Wir sollten nicht zu sehr uns in Angst bringen lassen von irgendwelchen Menschen und Mächten, die sich für mächtig ansehen und groß. Gott hat ihr Gänze bestimmt, Gott gebraucht sie und das ist genau dasselbe bei den Assyrern. Die Assyrer werden hier durch Jona vermahnt, denn nachdem er das erste Mal Gottes Auftrag ablehnt, beim zweiten Anlauf geht er ja nach Ninive, wie wir wissen, und hat dann immensen Erfolg. Also in dieser Hinsicht beneide ich den Jona, ja. Also ich schätze einmal, wenn ich jetzt den Auftrag von Gott bekommen würde und würde den Untergang von Zürich prognostizieren und sage, ihr Bewohner von Zürich kehrt um, ihr seid so gottlos gewesen, jetzt wird Gott einen Untergang schicken. Ich vermute, ich wäre nicht lange unterwegs. Die einen würden mich wahrscheinlich als Spinner ansehen, die anderen würden den Krankenwagen rufen. Und ehe ich mich versehe, bin ich wahrscheinlich in der psychiatrischen Klinik wegen religiösem Wahn. Aber der Jona, das war anders, der ist dann losgezogen in die Weltstadt, in die wichtigste Stadt der damaligen Zeit nach Ninive, hat dort gepredigt. Wir lesen, dann tagelang ist er umhergereist und hat gepredigt und mit durchschlagendem Erfolg. Der große Teil der Bevölkerung, die haben nicht gespottet, sondern die sind umgekehrt. Und das hat Gott so beeindruckt und gesagt, so okay, jetzt ist erstmal das Gericht über die Assyrer abgeblasen. Jetzt hätte sich ja der Jona freuen können, aber irgendwie wollte er das nicht. Lag zum Teil wahrscheinlich auch daran, dass die Assyrer schon damals eine Bedrohung für Israel darstellten. Sie waren eine Weltmacht, aber eine Weltmacht wie die meisten, die ihren Einfluss auf Rücksichtslosigkeit und Brutalität gründen. Die assyrische Armee war gefürchtet damals. Übrigens, die Assyrer hatten noch eine zweite Hauptstadt. Das habe ich vorhin gesagt, habe eine Hauptstadt. Kennen wir heute nicht so stark, aber damals gab es dann. Die zweite Hauptstadt war nämlich Assur, daher auch der Name Assyrer. Und dann war so Ninive und Assur, das waren die beiden Hauptstädte. Und er ist dann halt zu dem nach Ninive gegangen. Die Assyrer waren damals bekannt wegen ihrer rücksichtslosen Armee. Und die waren da sehr gut ausgebildet, hatten gute Waffen. Und die Armee wurde trainiert, keinerlei Rücksicht zu nehmen. Man hatte dann zu Ende des 19. Jahrhunderts angefangen, Ninive auszugraben, hatte dann ganze Archive gefunden und die auch zwischenzeitlich teilweise übersetzt. Und da sind dann assyrische Könige, die damit protzen, wie brutal und rücksichtslos sie sind. Also heute würde das ja kaum gehen, weil wir da dann merken, wie stark die meisten westlichen Länder immer noch vom christlichen Glauben geprägt sind, dass sie meinen, man muss lieb und nett zu den Opfern sein, man darf nicht einfach Leute unterdrücken. Die Assyrer hatten damit gar kein Problem. Also ein assyrischer König lässt dann schreiben, er lobt sich, was für ein toller Kerl er ist, weil er mit seinen ganzen Gegnern rücksichtslos verfährt. Er hat eine Stadt erobert und aus Rache, weil ihm die Leute nicht sofort die Tore öffnet haben, hackt er allen Männern und Frauen die Hände und Füße ab. Also heute käme das ja gleich von dem Weltgerichtshof, nicht? Irgendwie Kriegsverbrechen oder so. Das gab es damals nicht. Oder dann sagt er bei einer anderen Stadt, da hat er denjenigen, die gekämpft haben, bei lebendigem Leib die Haut abgezogen. Und das sollten wir vor Augen haben. Also weil manche Leute haben plötzlich bei der Ankündigung des Untergangs von Ninive Mitleid mit den Assyrern und denken sich, oh, die Armen, warum ist Gott so böse und so. Ja, da müssen wir sagen, also diese Leute, da müssen wir eher fragen, warum hat Gott so lange Geduld mit diesen Übeltätern und Fieslingen? Und jetzt hat er wieder Geduld, aber die Assyrer haben nicht daraus gelernt. Denn wir wissen, also diese ganze Geschichte spielt sich ab etwa so 770 vor Christus. Und 720 vor Christus kommen die Assyrer und erobern das Nordreich Israels und zerstören es so gründlich, dass bis heute von diesen 10 verlorenen Stämmen fast nichts mehr zu finden ist. Denn die haben die Identität des Volkes aufgelöst. Sie haben den Großteil der Israeliten, der Hebräer, exportiert, aus ihren Wurzeln herausgerissen, überall im assyrischen Großreich verteilt, sodass sie assimiliert worden sind. Und wir bis heute nicht ganz genau wissen, wo diese 10 Stämme geblieben sind. Und dann blieb ja nur das Südreich. Und das konnte sich nur retten mit großzügigen Tributzahlungen an die assyrischen Könige. Und dann merken wir, diese Assyrer waren nicht irgendjemand. Sie waren Weltmacht. Es war aber auch durchaus ein Grund von Jona, diese Leute zu hassen, weil noch hatten sie das Nordreich nicht erobert, aber sie drohten auch Israel, es zu erobern, und zwar brutal zu erobern. Und zu diesen Menschen, die Feinde Gottes sind, die Feinde Israels sind, zu denen soll ich gehen und denen das Evangelium, das Evangelium nicht, aber die Umkehr predigen oder die Androhung Gottes und die Möglichkeit, um Buße zu tun. Das wollte er nicht, verständlicherweise. Das ist wahrscheinlich der Hintergrund, warum dieser Prophet, der uns nur an einer einzigen weiteren Stelle im Alten Testament genannt ist, also und zwar im 2. Buch Könige Kapitel 14, als Zeitgenosse des Königs Jerobeam, dem 2. aus dem Nordreich, und dem prophezeit er im 2. Königebuch, dass Gott ihm den nördlichen Teil Israels geben wird, weil das sei ursprünglich schon von Mose versprochen worden und das soll jetzt erfüllt werden, wobei dieser Jerobeam in der Bibel eben auch nicht allzu besonders fromm auftaucht. Aber das ist die einzige Stelle, die wir noch haben. Sonst wissen wir über den Propheten Jona relativ wenig. Die jüdische Überlieferung erwähnt ihn ab und zu einmal. Allerdings wissen wir nicht ganz genau, wie zuverlässig sie ist. Also so gibt es auch jüdische Rabbiner, die fragen sich ebenso, warum hat Jona den Auftrag Gottes abgelehnt? Also warum ist er nicht gleich losgelaufen? Und eine Antwort, die sich dann im Talmud findet, die sagt, das hat er nicht getan, weil der habe schon vorher von Gott den Auftrag bekommen, zu anderen sündigen Städten zu gehen und da sei dasselbe passiert. Die hätten auch Buße getan und hinterher hätte man ihn dann angeklagt und verspottet als falschen Propheten, weil er ja einen Untergang angekündigt hat, der da nicht eingetreten ist, weil die Leute umgekehrt sind. Und dann, sagt die jüdische Überlieferung, deshalb wollte er nicht nach Ninive, weil er ahnte, dass Gott doch wieder gnädig ist und er wieder dasteht als falscher Prophet und da hatte er keine Lust drauf. Also wie gesagt, in der Bibel lesen wir kein Wort davon, aber das ist dann die Erklärung einiger frommer jüdischer Lehrer. Und ob das ein Grund ist, wir wissen es nicht. Die Bibel schweigt darüber, warum Jona diesen Auftrag ablehnt. Es gibt auch einige eher bibelkritische Theologen, die meinen, Jona hatte eine sehr begrenzte Sicht von Gott und er dachte, Gott ist nur aktiv in Israel und wenn ich Israel verlasse, dann ist da kein Einfluss Gottes mehr, dann bin ich vor Gott geflohen. Wäre allerdings relativ seltsam, denn der Prophet Jona, als er den Leuten auf dem Schiff das sagt, hat dann gesagt, ich glaube an den Gott, der das Meer geschaffen hat und der das Land geschaffen hat. Ja, da drückt er doch gerade aus, dieser Gott ist auch hier auf dem Meer, der ist nicht in Israel geblieben. Also hier ist dann eher so eine bibelkritisch zweifelnde These, die aufgebracht wird, die wir in der Bibel nicht begründet finden. Übrigens eine Sache, die bei Jona finde ich sie immer wieder schön und ihr habt sie vielleicht auch schon gesehen, falls ihr mal nach Israel gereist seid und ihr seid dann nach Jaffa Joppe gekommen, heute eine etwas kleinere Stadt im Süden von Tel Aviv, also südlich davon. Dann möglicherweise seid ihr auch darauf gekommen, da gibt es nämlich so einen, in Jaffa, wenn ihr da durchgeht, so einen Brunnen und an dem Brunnen ist dann so ein Walfisch dargestellt, richtig schön, bunt so ein bisschen. Und der soll erinnern an den Jona, der von dort aus, weil dieses ist einer der ältesten Häfen Israels, der von dort aus in See gestochen ist, um genau in die entgegengesetzte Richtung zu fahren. Ja gut, vom Mittelmeer aus kann man auch nur in die entgegengesetzte Richtung fahren. weil ja Ninive lag im Osten und das Mittelmeer von Israel aus gesehen ist im Westen. Und jetzt fuhr er nach Tarsis, steht da. Und Tarsis haben Archäologen lokalisiert. Das liegt in Spanien, war ein wichtiger Ort, aus dem besonders Edelmetalle Silber verkauft worden war, wird uns auch im Zusammenhang mit König Salomo genannt, dessen Schiffe nach Tarsis gegangen sind. Und das lag dann noch westlich der Meerenge von Gibraltar. Also sozusagen der westlichste Teil der damals bekannten bewohnten Welt. Und dahin wollte der Jona. Die Schiffe Salomos waren Tarsis und zurück waren sie 3 Jahre unterwegs, sagt uns das erste Königebuch. 3 Jahre. Das hieß allerdings, die hatten zwischendurch meistens Pause gemacht, weil in dem Herbst, wenn große Stürme im Mittelmeer waren, dann ist man nicht weitergegangen, hat man überwintert und ist dann weitergefahren. Also diese relativ weite Reise, die wollte der Jona unternehmen und weg von seinem eigentlichen Auftragsort. Und heute, wenn du nach Jaffa kommst, erinnert noch dieser dargestellte Brunnen mit dem Fisch an diesen Jona. Wir als Christen erinnern uns natürlich auch daran, dass ja Jona ebenfalls im Neuen Testament irgendwie einen Bezug hat. Also Jaffa ist ja der Ort, wo der Apostel Petrus gewesen war, als er diese Vision hatte, die vom Himmel herunterkommende unreinen Tiere, die er essen soll. Und dann werden die ersten Heiden Christen, der Cornelius in Caesarea, der dann Boten schickt. Das ist ja derselbe Ort, an dem das stattfindet, da wo der Jona in See sticht. Und wenn wir an Jona denken, und dann werden diejenigen, die das Neue Testament gut kennen, ja auch sofort sich daran erinnern, dass Jesus den Menschen sagt, die von ihm gerne Wunder sehen wollen, da sagt er, euch wird kein anderes Wunder geschehen als das Wunder des Propheten Jona. Und dann sagt er, des Menschen Sohn wird 3 Tage im Bauch der Erde sein, so wie Jona 3 Tage im Bauch des Fisches gewesen war. Interessanterweise merken wir hier auch, dass die Geschichte von Jona also nicht irgendetwas Beliebiges, Überflüssiges ist, was wir aus der Bibel streichen könnten, ohne dass Wesentliches verloren geht, sondern dass dieser Geschichte von Jona im Bauch des Fisches auch heilsgeschichtlich gedeutet wird, im Neuen Testament wieder auftaucht, von Gott so eine Art Prophetie ist auf das, was Jesus später geschehen wird, denn immerhin Jesus erwähnt es. Er müsste ja nicht darauf zu sprechen kommen. Und wer heute leugnet, sagt, ja, das ist alles bloß eine Mythologie, das kann ja gar nicht sein, weil niemand kann von einem Fisch verschluckt werden, ohne zu sterben, ja, dann haben wir natürlich ein Problem. Weil wenn diese Geschichte erfunden ist, dann müssten wir sagen, hat Jesus sich hier geirrt. Und wenn Jona nicht im Bauch des Fisches war, war Jesus dann im Bauch der Erde? Also wenn das eine nicht gilt, gilt das andere. Und dann merken wir, wir können nicht einfach einzelne Teile der Bibel für unecht erklären, wie es uns passt oder wie unser Zweifel uns treibt, sondern das gehört zusammen. Das ist eine große Einheit. Und wer irgendwo anfängt, einen Teil durchzustreichen, ehe du dich versiehst, ist alles in Frage gestellt. Na gut, also dieser Jona aus Galiläa, der von Gott den Auftrag bekommt, nach Ninive zu ziehen, überlegt sich, da will ich nicht hin. Er bucht eine Schiffspassage nach Spanien, besteigt das Schiff und dann sind sie auf dem Meer. Wir wissen nicht ganz genau, wie lange, das wird in der Bibel nicht erwähnt. Aber obwohl das Mittelmeer ja mehr oder weniger ein Binnenmeer ist, können es da heftige Stürme geben. Einige Bibelleser erinnern sich dann auch auf Paulus, der Jahrhunderte später über Tage hinweg im Mittelmeer unterwegs ist, in einem Sturm und nicht mehr weiß, wie ihm geschieht. Hier jedenfalls ebenfalls ein heftiger Sturm. Wenn ich die Geschichte lese, dann habe ich den Eindruck, da kommen wir dann wieder parallel mit Jesus. Weil da ist doch ein heftiger Sturm, da steht, die Leute dachten schon, das Schiff sinkt, sie werfen Gepäck über Bord, um zu überleben, und Jona unten im Schiff schläft einfach. Ich weiß nicht, ob ihr mal in einem Sturm auf See gewesen seid, und zwar jetzt nicht auf irgendeinem der großen Kreuzfahrtdampfer, die so viel Stabilisatoren haben, dass du das fast gar nicht merkst, wenn da die See ist, sondern in einem kleinen Bötchen, so mal richtig den Wind und Wellen ausgesetzt, da kann einem schon ziemlich übel werden. Also ich könnte mir nicht vorstellen, da ruhig im Bauch des Schiffes zu schlafen. Wenn das da schaukelt und die Leute schreien und das Wasser da rein platscht und so. Allerdings merken wir, ein anderer hat es ja auch geschafft, nicht nur der Jona, nämlich Jesus. Bei Jesus ist ja auch so, da haben die Jünger schon Angst unterzugehen, aber beim Sturm auf dem See Genezareth, und sie schreien, Herr, hilf uns, wir werden sterben. Und dann müssen sie Jesus erstmal wecken. Also frage ich mich auch, wie machen die das? Wie macht der Jona das? Wie hat Jesus da geschlafen? Wir wissen es nicht. Vielleicht war er so müde, erschöpft, vielleicht hat Gott ihm auch einen tiefen Schlaf gegeben. Wobei ich ja sagen muss, diese Seeleute waren ja offensichtlich keine gläubigen Hebräer, keine gläubigen Israeliten, aber irgendwie sind sie mir sympathisch. Wenn ihr das lest, ich hoffe euch auch. Das waren doch richtig nette Kerle, muss man so sagen, die uns, obwohl sie wahrscheinlich keine Gläubigen waren, in mancherlei Hinsicht ein Vorbild sein können. Also ein erstes Vorbild, wo sie sind, ist, das waren keine Atheisten. Das waren gottgläubige Menschen. Und eigentlich lesen wir doch in der Bibel, dass Gott das Wissen über ihn jeden Menschen ins Herz gelegt hat. Jeder weiß, dass es Gott gibt. Und das gilt ja auch für die meisten Menschen in der Schweiz. Nur sie haben es dann nachhaltig verdrängt. Irgendwie hat man es aus der Erinnerung gelöscht. Zum Teil durch die Medien, durch die Erziehung, durch die Schule, durch die Universitäten. Nein, wir kommen ohne Gott genauso aus. Aber im Grunde genommen ist das in den Herzen der Menschen verankert. Und selbst diese Leute, die keine Israeliten waren, die Frage, ob es Gott gibt, war für sie vollkommen klar. Ja, natürlich gibt es Gott. Nur sie kannten den wahren Gott der Bibel nicht. Also beteten sie dann zu ihren Göttern. Aber es waren hier Leute, die waren, wir würden heute sagen, spirituell, irgendwie auf der Suche nach Gott. Darüber hinaus nicht nur das, sie rechneten nicht nur mit der Existenz Gottes, sondern sie rechneten auch mit den Eingriffsmöglichkeiten Gottes. Denn ich weiß nicht, was heute ein Seemann tun würde, wäre er im Mittelmeer in Seenot, aber vermutlich würde er nicht als erstes seine Matrosen zusammenrufen und sagen, jetzt machen wir eine Gebetsgemeinschaft. Also vielleicht ja schon, manche Gläubige, aber ich vermute, die meisten würden die Seenotrettung anrufen oder das GPS überprüfen oder die Rettungsinseln klar machen oder irgendwie so etwas. Also tun, was wir tun können. Aber hier sind doch diese Leute, die machen etwas, was sie tun können. Sie werfen Ballast über Bord, aber was sie dann machen, sie beten. Das finde ich doch eine ganz tolle Sache. Da können uns diese Seeleute eine Herausforderung sein, auch für unser Leben heute, für dich und für mich. Und das tun sie sogar in einer Frage, die ja für uns heute in der Schweiz oder auch in ganz Europa eine brennende Frage ist. Denn wir könnten ja sagen, hier handelt es sich um eine Klimafrage. Oder? Also es geht doch darum, dass ein schweres Unwetter ist. Und uns wird doch gesagt, dass gerade durch Klimaerwärmung die Unwetter zunehmen werden. Und jetzt probieren wir als Menschen mit menschlichen Möglichkeiten, das Klima zu beeinflussen. Und selbst manche Christen, erlebe ich, vertrauen mehr darauf, als dass wir doch irgendwie ahnen oder wissen, dass wer ist der letzte Herr des Klimas? Also wäre ich jetzt in einer Kinderstunde, dann würden die Kinder wahrscheinlich alle rufen, Gott, vollkommen zu Recht. Wir lesen das doch im Alten Testament immer wieder. Ja, der Mensch hat einen gewissen Einfluss auf das, was auf der Erde läuft. Das letzte Wort hat aber gerade bei solchen globalen Fragen Gott, glauben wir doch hoffentlich. Also manche Christen erlebe ich, wenn wir in der Bibel lesen, sagen sie ja. Und wenn es um die Klimafrage geht, sagen sie, aber na, dann sind wir doch die Entscheidenden. Also wenn wir die Maßnahmen alle durchdeklinieren, dann werden wir die Welt retten. Und dann verpasse ich, dass in manchen Diskussionen, selbst von Christen, dann irgendwo noch daran gedacht wird, glauben wir nicht an einen Gott, der eingreifen kann? Und dann kommt gleich, ja, aber kann der das CO2 reduzieren? Ja. Also am Ende müssen wir doch sagen, glauben wir jetzt daran oder glauben wir nicht daran? Und im Alten Testament lesen wir, woher kam die große Dürre in Israel zur Zeit von Josef? Ja, die kam nicht durch eine menschengemachte Klimaerwärmung. Gott hat gesagt, Dürre, kein Regen mehr, Trockenheit 7 Jahre. Und das sollte dazu führen, dass die Brüder wieder zu Josef dann nach Ägypten gekommen waren. Oder denken wir an Elia, bevor er am Karmel ist und gegen die Baalspriester kämpft. Dann war auch jahrelang Trockenheit und dann betet er darum und dann sieht er am Horizont dann wieder eine Wolke und jetzt kommt dann wieder. Und dann merken wir, in der Bibel wird uns deutlich gesagt, Gott ist auch der Gott des Wetters, auch der Gott des Klimas. Was nicht heißt, dass wir gleichgültig sein müssen, in jeder Hinsicht ganz und gar nicht. Wir sollen tun, was wir tun können, aber ich glaube, es tut uns allen schlecht, wenn wir uns mehr aufbürden, als wir eigentlich tun können und wenn wir gerade als Christen dabei Gott vergessen und am Ende noch genauso in Panik geraten wie alle Menschen um uns herum, die Gott nicht kennen. Und warum sage ich das? Ja, weil genau diese Seeleute in einer Naturkatastrophe, in einem Unwetter, jetzt nicht daran denken, nur was können wir tun, sondern sie fangen an zu beten. Allerdings, sie beten zu den Falschen. Das ist dann, was wir ja im Laufe der Geschichte merken. Und dann rütteln sie noch den Jona auf und fragen, ja, bete du doch auch. Also wenn das bei uns nicht klappt, vielleicht ist dein Gott ja da, derjenige, der hier Ruhe schenken kann, der dem ein Ende bereiten kann, was sich ja hinterher als richtig herausstellt. Und der Jona, immerhin, er ist mutig, er versucht sich nicht zu verstecken, er ahnt sofort, woher das Unwetter kommt und er sagt das den Leuten auch Und hier sind die mir wieder sympathisch. Also mir sind sie sympathisch, dass sie an Gott glauben, wenn sie auch noch nicht den richtigen gefunden haben. Sie sind mir sympathisch, dass sie in schweren Notlagen, selbst in Wetterphänomenen, die über ihre Möglichkeiten hinausgehen, sich an Gott wenden wollen mit der Bitte, er muss eingreifen, wo ich nichts tun kann. Und sie sind mir auch sympathisch, dass selbst wo es ihnen ans Leben geht, dass sie doch noch richtig viel Mitgefühl haben. Denn das ist ja so, die wollen ihn erstmal gar nicht ins Meer werfen. Und dann beten sie sogar noch, Gott, vergib uns, also wenn wir den jetzt Meer werfen, weil die rechneten ja alle damit und Jona wahrscheinlich auch, der wird ins Meer geworfen, ja dann ist er tot. Weil bei stürmendem Meer, da ans Ufer zu schwimmen, da wo sie zig Kilometer entfernt ist, die Wahrscheinlichkeit liegt bei null. Also entweder paddelst du noch ein bisschen herum, sofern du schwimmen kannst, und dann irgendwann kommen die Wogen über dich, du wirst runtergezogen. Und wir lesen ja im zweiten Kapitel genau das. Da sagt ja Jona, als er zu Gott spricht, eben über mir, du hast mich gezogen bis zu den Tiefen des Meeres und das Seegras war um mein Haupt. Das beschreibt er ja genauso, der ist runtergerissen worden. Der hatte keine Chance von sich aus wieder ans Ufer zu schwimmen. Und deshalb wahrscheinlich Jona hat mit dem Leben abgeschlossen und hat gedacht, das ist das Gericht Gottes, geschieht mir recht. Und die Seeleute hatten Mitleid, sie wollten das Leben des Jona retten, aber haben dann letztendlich gesagt, wenn du das sagst und wenn es keine andere Möglichkeit gibt, schweren Herzens, wir werfen dich da ins Meer. Aber es waren keine so rücksichtslosen, gleichgültigen Menschen, sondern Menschen mit Mitgefühl sollten wir auch haben, auch Menschen gegenüber, die vielleicht schuldig sind, dass wir nicht nur Hass auf sie entwickeln oder sagen, geschieht ihnen ja recht, sondern dass wir so, wie diese Seeleute auch sagen, ja und trotzdem tut es mir leid und trotzdem will ich, dass es auch diesen Menschen gut geht und wir uns dafür engagieren und hoffentlich ist das ja die Motivation, dass wir sie auch auf Jesus hinweisen. Und jetzt der Jona, der schon abgeschlossen hat, der wird dann heruntergezogen und wird von einem Fisch verschluckt. Wir wissen nicht welcher. Also manche sagen, es war ein Wal, möglicherweise, weil der Wal ist so das größte Fisch, der größte Tier im Meer, das wir kennen. Aber ob es ein Wal war, steht ja in der Bibel nicht. Manchmal komme ich auf den Gedanken, vielleicht war es auch speziell ein von Gott für diesen Fall konstruierter Fisch. Also einen, den es vielleicht nur einmal gibt. Möglicherweise. Manche kommen auch gleich in Zweifel und sagen, ja, das kann ja gar nicht sein. Das ist irgendwie eine Geschichte, die ist ja so unmöglich. Deshalb, das muss eine Fabel sein. Ja, das fand ich dann ganz interessant. Vielleicht kennt einige von euch auch noch den Professor Wilder Smith. Nicht? Der hatte dann mal ein Buch genau über dieses Thema geschrieben und ist dann tatsächlich auf Überlieferungen von Walfängern aus dem 19. Jahrhundert gestoßen, wo dann Walfänger, als sie den Wal harponiert haben, heruntergerissen worden sind, von einem Pottwal verschluckt worden sind und Stunden später, nachdem das Tier erlegt worden war, aus dem Bauch des Fisches lebendig wieder befreit wurden. Was zumindest uns vor Augen führt, es ist scheinbar möglich, im Bauch eines Wals zu überleben. Wie lange, wissen wir nicht genau, aber zumindest diese Leute sind dokumentiert mit Zeugenaussagen viele Stunden im Bauch dieses Wals gewesen. Also wenn ich mir das nur vorstelle, also besser stelle ich es mir nicht vor. Also stellt euch vor, überall glitschig, die Magensäure kommt, da schwappt das Wasser damit herum. Wahrscheinlich die Luft ist auch nicht frisch wie auf den Bergen, sondern faulig da im Bauch des Fisches. Und jetzt bist du da 3 Tage. Also wir können ja froh sein, dass er bei psychischer Gesundheit geblieben ist, der Jona, darin. Und er wusste ja nicht, wie es endet, ob er jetzt irgendwann doch verdaut wird dann von dem Fisch oder ob er wieder rauskommt und Gott hat den dann so programmiert, dass er ausgespuckt worden ist. Das wusste er nicht. Aber wir sehen durchaus an Beispielen von vor 150 Jahren, es ist theoretisch möglich, es ist wirklich passiert. Was hier in der Bibel steht, wirkt für uns sehr schwer vorstellbar. Und das muss für den Jona, wir würden heute sagen, ein traumatisches Erlebnis gewesen sein, das er lebenslang in Erinnerung behielt. Aber umso mehr hat ihn das hinterher motiviert, als Gott ihm die zweite Chance gegeben hat, das will ich nicht nochmal erleben. Also er hat gelernt aus Erfahrung, nee, so nicht mal, dann gehe ich lieber nach Ninive. Dann predige ich den Leuten lieber, auch wenn ich das so eigentlich nicht vorgehabt habe. Und insofern ist diese Geschichte, gerade die ersten beiden Kapitel des Buches Jona, ist doch auch eine Herausforderung für dich und für mich, nämlich in Hinsicht auf Berufung. Weil das Wesentliche, was hier in den ersten beiden Kapiteln beschrieben steht, ist ja die Berufung Gottes. Ich will dich, Jona, haben, damit du hingehst, um den Assyrern in Ninive das Wort Gottes zu predigen. Und jetzt könnten wir, und manche Christen tun das ja auch, die sagen, ach, ich bin dafür gar nicht geeignet und Lust habe ich eigentlich auch nicht. Und das könnte Gott doch viel besser selbst erledigen. Und das könnte er auch. Also Gott könnte einfach mit einer Donnerstimme über Ninive gerufen haben und die Leute sind so erschüttert, dass da schon die Mauern einfallen und dann hätten die vielleicht auch Buße getan. Aber was wir in der Bibel lesen, und wir wissen nicht genau warum, ist es so, dass Gott dich und mich würdigen will und einbauen will und nutzen will als Mitarbeiter, egal ob du dich würdig und fähig fühlst oder nicht. Denn der Chef ist Gott, der entscheidet, nicht du. Und wenn Gott sagt, ich möchte dich an dieser Stelle haben, ist es, wie wir an dem Beispiel von Jona sehen, eine schlechte Idee, einfach zu sagen, das will ich nicht, das kann ich nicht, das ärgert mich auch, ich soll jetzt zu diesen bösen Leuten in meiner Nachbarschaft gehen, ich soll zu meinen Kollegen gehen, die mich mobben und denen was Gutes zu tun oder für die zu beten. Nein, das tue ich gar nicht, genauso wie Jona nicht zu den Feinden Israels gehen wollte, die für ihre Brutalität bekannt waren. Aber am Ende ist nicht die Frage, ob du einen perfekten Plan dafür hast, wo du dich verwirklichen kannst oder wo du meinst, dass Gott deine besonderen Fähigkeiten in besonderer Weise einsetzt, sondern am Ende ist die Frage, bist du offen dafür, dich von Gott berufen zu lassen? Oder bist du rein innerlich oder auch äußerlich dabei, der Berufung Gottes ständig auszuweichen? Ständig dir zu überlegen, wo dein Tarsis ist, in dem du unterwegs bist, statt an den Ort zu gehen, an dem Gott dich berufen hat. Und möglicherweise hast du noch nie danach gefragt. Und dann wäre ja die Herausforderung, dass du auch zu Gott kommst im Gebet und sagst, Gott, wo willst du mich denn haben? Besonders wenn du ein gläubiger Christ bist, sollst du das hier haben. Weil wir lesen doch in dem Neuen Testament ganz deutlich, wie zum Beispiel im 1. Korinther 12, dass Gott jedem, der Christ ist, durch den Heiligen Geist Gaben gegeben hat, auch von Natur aus Gaben gegeben hat. Und diese Gaben verpflichten dazu, sie auch im Reich Gottes einzusetzen. Und die können unterschiedlich sein. Der eine ist musikalisch, der andere kann gut organisieren, der andere kann gut reden, der andere, der ist freundlich und kann Menschen begegnen, diakonisch. Die Gaben Gottes sind ja unterschiedlich und jeder von euch hat Gaben von Gott bekommen. Und die hast du nicht bekommen, nur zum Spaß und nur für dich, weil damit auch eine Berufung Gottes verbunden ist, die einzusetzen an der Stelle, wo Gott es will. Und wenn du das bisher zu wenig tust, dann setz dich zu Hause hin und bitte Gott darum, dass er dir deutlich macht, wo hat er dich beschenkt und was kannst du damit machen. Und wenn du dann anfängst zu denken, wie meinetwegen ein Mose, ja, ich kann doch nicht genügend so gut reden und ich bin ja sowieso schon zu alt oder wie Jona, aber da will ich gar nicht hin und das passt mir aus diesem und jenem Grund nicht und es kostet viel Kraft und Energie und die kann ich gar nicht aufbringen, dann denk an Jona. Gott will dich nicht einfach laufen lassen, und zwar nicht, weil er böse ist, sondern er will, dass du auch eine Erfüllung im Leben erfährst. Dass du merkst, du tust nicht nur irgendetwas, weil es dir Spaß macht oder du gut rauskommst hinterher, sondern weil du damit von Gott gewürdigt und gebraucht wirst, in seinem Sinne Menschen etwas Gutes zu tun oder Menschen zu erreichen, um sie auf Gott aufmerksam zu machen. Und dazu will er nicht nur einige wenige Mitarbeiter dieser Gemeinde haben, sondern er will euch alle haben, jeden Einzelnen. Das ist dann nur die Frage, an welcher Stelle. Und dafür kann es durchaus eine Hilfe sein, wenn du dir unsicher bist, dann bete einfach mal eine ganze Woche. Herr Jesus, zeig du mir, wo ist die Stelle, wo du mich gebrauchen willst. Und wenn du ehrlichen Herzen betest, bin ich mir ziemlich sicher, dass das sich am Ende der Woche konkretisieren wird. Dass du meinst, okay, da ist es. Und dann sollst du nicht gleich einschalten, ja, aber diese Arbeit mag ich ja gar nicht. Oder dafür fühle ich mich aber nicht geeignet. Nein, das lässt du einfach alles mal hinten runter. Und dann nächste Woche betest du dann darum, Herr Jesus, gib du mir die richtige Motivation, dass ich jetzt nicht immer nur Nein sage, dass ich nicht nur sage, nein, das kann ich nicht, sondern gib mir die Motivation, das zu tun. Und du wirst merken, wenn du das ehrlichen Herzens tust, wird Gott das machen. Und wenn dir das immer noch nicht weiterhilft, dann würde ich sagen, such dir in deiner Umgebung 2, 3, 4 Personen, die du gut kennst und die dich gut kennen, und frag die doch mal, was denkst du, wo will Gott mich gebrauchen? Ich habe das mehrfach in meinem Leben getan, immer mit Erfolg, ausnahmslos. Und ganz häufig war es so, also nicht nur eine Person, weil kann sich ja irren, aber wenn nicht ja 4 Personen, 5 Personen dasselbe sagen, dann sollst du davon ausgehen, wahrscheinlich redet Gott durch diese Person. Denk auch immer daran, die großen Völkermissionare, Paulus und Barnabas, die sind nicht irgendwo bei einem Wettbewerb dazu gekommen. Die sind auch nicht einfach alleine aufgetreten, sagen, ich will gerne mal Missionar werden. Sondern wir lesen, dass sie in Antiochien waren und die ganze Gemeinde fastete und betete. Und dann zeigte ihnen der Heilige Geist, sondert mir aus Paulus und Barnabas zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Also es ist genau das, was ich jetzt sage, dass Gott nämlich die Gemeinde, also die anderen benutzt hat, um eine Berufung auszusprechen. Bei Timotheus sehen wir dasselbe. Timotheus und seine Mutter und Großmutter sind bei dem ersten Besuch von Paulus in Lystra zum Glauben gekommen. Und als er das zweite Mal vorbeikommt, da sieht er diesen jungen Mann und dann meldet er sich nicht und sagt, oh, ich will auch gerne mal mit auf Missionsreise. Sondern dann kommt der Paulus, weil Gott es ihm deutlich macht, und der sagt ihm, dem Timotheus, die göttliche Berufung. Und der Timotheus ist bereit mitzumachen. Also deshalb rechne auch damit, dass andere Menschen da sein können, die Gott nachfolgen, die dir helfen zu erkennen, wo dein Platz im Reich Gottes ist und wo du dich einsetzen kannst. Und das kann dir Mut und Kraft geben, dann auch, wenn es mal schwierig wird, daran festzuhalten und nicht gleich aufzugeben. Also wenn du auf der Suche bist nach der Berufung, dann achte darauf, bete selbst, lass dir zeigen, wo deine Möglichkeiten und Begabungen von Gott sind. Frage andere Geschwister, dass sie mit dafür beten, und manchmal wird es ihnen klarer als dir selbst, und dann sagen sie dir das und dann zieh das in Erwägung und dann mach erste Schritte und denke auch daran, wenn du an den ersten Schritten unterwegs bist, das wird manchmal ein bisschen holprig. Das ist ganz normal. Das war ja auch so, als der Mose das erste Mal vom Pharao steht, das war auch alles noch so ein bisschen holprig. Und am Ende wird das immer klarer, weil er vertraut jetzt Gott darauf, der hat mich gebraucht. Und so wird es auch sein, wenn du deiner Berufung nachgehst, heißt es nicht, dass alles glatt läuft, sondern kann es immer noch Schwierigkeiten geben. Wenn du aber weißt, ich tue es ja für Gott und ich weiß, ich bin jetzt an dem Platz, dann bist du auch in der Lage, diese Schwierigkeiten zu überwinden und da zu bleiben, obwohl die Schwierigkeiten da sind. Und ich glaube, dass es eine der Sachen sind, von denen wir uns alle als Christen danach sehnen und die am meisten erfüllend sein können in deinem und meinem Leben mit Jesus, wenn wir erkennen, wo unsere Berufung im Reich Gottes ist. Und wenn wir die auch ausleben und dann merken, ich mache nicht gar nichts oder ich mache einfach das, ja, irgendwie weiß ich auch nicht warum, sondern ich mache das an der Stelle, weil ich weiß, Gott will mich hier haben. Das bedeutet natürlich nicht, dass du jetzt alle anderen Aufgaben einfach fallen lässt. Also bisher hast du vielleicht den Ordnerdienst gemacht oder die Begrüßung, dann sagst du, ach Michael, gut, dass du mir das sagst, da habe ich eigentlich gar keine Berufung, also hier Amt zurückgeben. Nein, nein, es gibt ja auch Aufgaben, die haben wir einfach so. Also ich vermute, nicht alle von euch haben auch die Berufung, die Spülmaschine voll zu machen oder die Wäsche aufzuhängen, und ihr macht es doch. Also es gibt manche Sachen in unserem Alltag, wir merken einfach, die Aufgabe ist da und ich habe Hände und Füße, ich kann es tun und also mache ich es. Mit dieser Berufung sind dann so besondere Aufträge verbunden, wo dann so ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegen kann, neben dem Alltäglichen, was wir natürlich alle erledigen sollen, und da gibt es keine spezielle Berufung Gottes, sondern wir machen das einfach, weil es in dem Moment dran ist. Und ich hoffe, ihr merkt jetzt, die Geschichte von Jona ist nicht nur irgendwie spannend. Da ist so ein Prophet, der losläuft, der es erstmal gar nicht versteht, der Gott ausweichen will, der mitten auf dem Meer ins Wasser geworfen wird und durch ein Wunder von einem Fisch verschluckt und an Land gebracht wird, der Riesenstadt Ninive von den Assyrern predigt und wahnsinnig erfolgreich ist und nachher dann doch verbittert, weil Gott das Urteil nicht ausfüllt und Gott ihn dann sein Herz verändern muss. Denkt daran auch, diese ungläubigen Menschen sind von Gott geliebt und er will nicht ihren Tod, sondern ihre Umkehr. Das ist ja die eine Ebene, die historische Ebene im 8. Jahrhundert vor Christus. Sondern wir haben darüber hinaus auch noch die Ebene, wo der Jona so modellhaft uns vor Augen gestellt wird. Und gerade deshalb wird das ja bis heute von Juden gelesen und auch von Christen gelesen, weil wir merken, so ein bisschen von Jona kann eben auch in dir und mir stecken. Und das, was Gott mit Jona macht, das will er ja auch mit dir und mir machen. Nicht die Details, aber das große Ganze, wo Gott auch für dich einen Auftrag, eine Berufung hat, mindestens eine. Er hat dich dafür ausgerüstet, wie den Jona ausgerüstet hat. Und trotzdem sind wir manchmal auch wie Jona und weichen dem aus. Irgendwie die Aufgabe zu groß, zu mühsam, wir sind nicht stark genug dafür. Und am Ende ist das ja nicht deine und meine Frage, sondern der bestimmt, der weiß, ob du dafür in der Lage bist oder nicht. Sondern dann lass dich von Geschwistern beraten, bitte Gott darum, dir das zu zeigen. Und dann bring dich ein in deinem Umfeld, in dem du bist. Und du wirst merken, das ist nicht nur ein Einsatz, der mühsam ist, sondern das ist ein Einsatz, der dich befreit, der dich bereichert, wo du darin glücklich werden kannst, auch wenn du arbeitest und nicht nur, wenn du Pause machst. Und du wirst merken, dass Gott sich dadurch verherrlicht an anderen Menschen, weil sie durch dich und durch dein Handeln ihn in irgendeiner Weise mehr vor Augen gemalt bekommen und kennenlernen. Und das lohnt sich allemal. Und deshalb in der nächsten Woche denk an Jona Und denk auch daran, wo ist dein Platz im Reich Gottes, wenn du ihn hast. Sei ihm dankbar und nimm Kraft von Gottes weiter auszuführen. Wenn du es noch nicht weißt, bitte darum, rede mit Menschen, die dir weiterhelfen können, diesen Platz zu finden. Und dann füll ihn aus und setz dich mit Begeisterung ein, dass andere Menschen auch merken, die Frage mit Jesus ist nicht nur eine Frage der ewigen Seligkeit, sondern das ist auch eine Frage unseres Lebens im Hier und Jetzt in unserem Alltag. Ich möchte an der Stelle gerne noch mit euch beten und Gott darum bitten, das Gehörte auch zu gebrauchen in unserem Leben. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass du uns so eine reichhaltige Palette von Beispielen von Menschen im Alten und Neuen Testament vor Augen führst, von denen wir immer wieder merken, da steckt etwas von Weisheit drin, die auch uns heute gilt. Danke, dass du so viel Geduld gehabt hast mit dem Jona, der so widerstrebend gewesen war, dir so ungehorsam war und du ihn trotzdem nicht einfach hast laufen lassen, sondern ihm nachgegangen bist. Danke für deine für mich unvorstellbare Gnade, dass du den Assyrern vergeben hast und ihnen nochmal eine Chance gegeben hast, obwohl sie so üble Typen waren. Und danke auch für diese Seeleute, die irgendwie auf der Suche nach dir waren, die damit rechneten, dass du eingreifst, auch wenn sie dich noch gar nicht kannten. Ich möchte dich bitten für uns alle, für diejenigen, die heute Morgen da sind, dass du uns deutlich zeigst, jedem Einzelnen von uns, wo ist der Platz, an dem du uns gebrauchen willst, für den du uns vorbereitet hast, wo du uns begabt hast, befähigt hast, wo du uns einsetzen willst. Ich möchte dich bitten für diejenigen, die ihren Platz gefunden haben, dass du ihnen immer wieder Mut gibst, auch wenn es manchmal mühsam ist, wenn sie entmutigt werden, dass sie neue Freude gewinnen und dann weitermachen. Ich möchte dich bitten für diejenigen, die einfach unsicher sind, die irgendwie schon sich für dich einsetzen wollen, aber nicht wissen, wo und wie. Mach du es ihnen deutlich, zeige du ihnen, wo ihre Möglichkeiten sind, gib du ihnen Gesprächsmöglichkeiten mit anderen, die ihnen deutlich machen können, ob das stimmt oder ob es nur leere Wünschträume sind, sodass wir alle unseren Platz finden, an dem du uns haben möchtest, hier auf der Erde, solange wir leben und solange wir Kraft haben und atmen, dass wir, wenn wir einmal bei dir sind, sagen können, ja, wir haben die Zeit hier genutzt, wir haben sie nicht verschwendet und vertan, sondern die Chancen, die Möglichkeiten, die Zeit und die Kraft, die du uns gegeben hast, ist an der richtigen Stelle eingesetzt worden. Ich möchte dich bitten, dass durch das, was wir machen, viele Menschen erreicht werden und deine Größe kennenlernen, etwas von deiner Liebe, von deiner Vergebungsbereitschaft, von deiner Weisheit kennenlernen, durch das, was wir tun und durch das, wo du uns dazu gebrauchen willst. Amen. Amen.